Heute gibt es keine Ansage, sondern ich fange gleich an und wie immer erst mit einer sehr knapp gehaltenen Rückschau auf die wichtigsten Punkte der letzten Vorlesung und dann werde ich ein paar Schritte weitergehen. Ich will heute über den schillernden Begriff der Objektivität etwas sagen und will dann einsteigen in die Geschichte der wissenschaftstheoretischen Kontroversen des 20. Jahrhunderts. Und zwar will ich das machen, indem ich etwas sage über eine bestimmte Idealvorstellung wissenschaftlich fruchtbaren Vorgehens, gegen die sich dann Karl Popper mit seiner Wissenschaftstheorie wenden wird. Ob ich heute auch noch zu Popper, jedenfalls zur Erläuterung seiner Grundgedanken komme, weiß ich nicht genau. Ich habe es mir jedenfalls vorgenommen. Jetzt aber zunächst ganz kurz, wie immer, die Rückschau. Man kann Wissenschaft verstehen als methodisch geregelte Orientierung an Wahrheit. Man kann der Wahrheit nicht habhaft werden. Also, so war der Vorschlag, ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um an der Wahrheit orientiert zu sein, dass wir uns um bestmögliche Rechtfertigung für das bemühen, was wir für wahr halten. Wenn Rechtfertigungen angefochten, dann kommt es zum Erfordernis der argumentativen Rechtfertigung, also einer Rechtfertigung gegenüber anderen, die einen Geltungsanspruch, den ich erhebe, anzweifeln. Eine Argumentation ist ein Verfahren der intersubjektiven, also zwischen mehreren Personen erfolgenden Prüfung strittig gewordener Geltungsansprüche. Und dazu müssen, wenn ich einen Geltungsanspruch verteidige, von mir verschiedene Aussagen in eine Beziehung zueinander gebracht werden, die man entsprechend Geltungsbeziehung nennen kann. Der einfachste Fall, an dem ich das veranschaulicht habe, ist der Dreisatz oder Syllogismus, in dem zwei Prämissen zusammengenommen eine Schlussfolgerung ergeben. Und wenn beide Prämissen wahr sind, dann muss auch die Schlussfolgerung wahr sein. Das war dieser Dreisatz, dessen Beispiel lautete, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. In aller Regel verlaufen Argumentationen in der Wissenschaft und auch außerhalb der Wissenschaft nicht so, dass man sich einfach gegenseitig solche Dreisätze an den Kopf wirft. Aber ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten der Argumentationstheorie eingehen, so spannend das wäre. Ich hatte sie letzte Woche für einen guten Einstieg in das Thema auf ein Buch von Kopperschmidt verwiesen, das Sie auch auf der Homepage unter Literaturhinweise finden. Jetzt möchte ich nur noch erinnern an die vier Grundtugenden, die ich genannt hatte, in dem Glauben, dass diese Tugenden erforderlich oder jedenfalls äußerst hilfreich sind dafür, dass wissenschaftliche Rechtfertigungen gelingen können. Diese Grundtugenden waren zunächst und ganz elementar die Widerspruchsfreiheit von Aussagen, denn das ist die Bedingung der Möglichkeit, dass sie überhaupt eine Bedeutung besitzen, dass sie überhaupt etwas Bestimmtes besagen, was dann auch überhaupt nur weil es etwas Bestimmtes ist, auch von anderen sinnvoll angezweifelt werden kann. Und wenn also die Bedingung der Widerspruchsfreiheit verletzt wird, dann besteht einfach nicht die Möglichkeit der Rechtfertigung und der argumentativen Überprüfung von Aussagen, weil es gar keine bestimmten Aussagen gibt, bei denen diese Prüfung ansetzen kann. Deswegen ist Widerspruchsfreiheit die Conditio sine qua non, die Bedingung alles weiter. Eine zweite Grundtugend, die ich genannt hatte, war die begriffliche Klarheit. Und hier hatte ich auf die Rolle von Definitionen in der Wissenschaft hingewiesen. Das heißt, letztlich auf die Bedeutung von Versuchen, die für eine wissenschaftliche Untersuchung zentralen Begriffe möglichst frei von Unschärfen zu verwenden, wie sie für die alltägliche Verwendung von Begriffen kennzeichnend sind. Und ich hatte kurz unterschieden zwischen der weithin akzeptierten Idee einer Nominaldefinition. Das ist einfach eine konventionelle Festlegung, dass man für einen langen Ausdruck einen kürzeren verwendet. und dem sehr viel strittigeren Fall der sogenannten Realdefinition. Und hatte dann gesagt, eine Realdefinition ist im Grunde nichts anderes als eine zu einer Formel zusammengeschnurrte ganze Theorie, die also als Theorie gerechtfertigt werden müsste und nicht einfach per Definition vorausgesetzt werden kann. Allerdings sollten Definitionen solcher Begriffe, die wir nicht ursprünglich aus der Wissenschaft haben, bestimmten Angemessenheitsbedingungen genügen, die sie aus den ursprünglichen Verwendungskontexten haben. Wenn die Verwendungskontexte etwa, wie in unserer Wissenschaft vielfach üblich, politische sind, ein Beispiel war der Begriff der Nation oder des Nationalismus, dann sollte auch ein wissenschaftlicher Begriff des Nationalismus bei allen Bemühungen um größere Trendschärfe immer noch die Vorstellungen von Bedeutsamkeit in sich aufbewahren, die wir mit der außerwissenschaftlichen politischen Verwendung dieses Begriffes verbinden. Dann hatte ich drittens gesagt, dass ich Irritierbarkeit als eine weitere Grundtugend wissenschaftlichen Arbeitens und Argumentierens ansehe. Wir werden mit Popper's Theorie, die um den Begriff der Falsifikation konzentriert ist, wie ich nachher erläutern will, eine sehr strenge Auffassung dessen, was Irritierbarkeit heißt, kennenlernen. Ich habe den Ausdruck Irritierbarkeit in einem allgemeineren Sinne gemeint, und zwar einfach so, dass wissenschaftliche Untersuchungen Raum lassen sollen für Überraschungen, und zwar Überraschungen auch und gerade denjenigen betreffend, der sie anstellt. Das bedeutet negativ gesprochen, ich darf nicht in einer wissenschaftlichen Untersuchung die Erkenntnismittel einschließlich der Fragestellungen so anlegen und anordnen und auswählen, dass nur genau das herauskommen kann, was ich an Voraussetzungen hineingesteckt habe. Das wäre nämlich ein zirkuläres, sich selbst bestätigendes Vorgehen. Und weil Irritierbarkeit eine Frage des Grades ist, kann man sehr allgemein sagen, unter sonst gleichen Umständen ist eine wissenschaftliche Theorie dann einer anderen vorzuziehen, wenn sie größere Räume für Irritation bietet. Irritation ist die Enttäuschung von Erwartungen. Das verweist schon darauf, dass zur wissenschaftlichen Untersuchung gehört, dass ich mit bestimmten Ausgangsvermutungen an eine Sache herantrete, denn nur relativ zu solchen Ausgangsvermutungen, meine Erkenntnissuche anleitenden Annahmen und dergleichen, kann ich dann überrascht, also irritiert werden. Aber wenn man das eingeräumt hat, dass Wissenschaft immer unter der Voraussetzung bestimmter Annahmen steht, ohne die ich überhaupt keine Richtung meines Hinblickens, meines Forschens, meines Überprüfens hätte, scheint es dann sinnvoll und, wie ich denke, auch unverzichtbar zu fordern, dass die Untersuchung so angelegt sein muss, dass Sie die Untersuchung anstellen und natürlich auch alle anderen mit etwas Neuem, Unerwartetem konfrontieren können. Denn nur so ist natürlich auch die Möglichkeit der Korrektur von Irrtümern und der Erweiterung von Kenntnissen gegeben. Die vierte Bedingung, die ich als eine Grundtugend wissenschaftlichen Arbeitens und Argumentierens ansehe, ist die Öffentlichkeit. Ich hatte auf eine Schwierigkeit hingewiesen, nämlich die, dass Wissenschaften so gut wie immer nur für diejenigen zugänglich sind, die bereits sehr aufwendige und voraussetzungsvolle Ausbildungsgänge durchlaufen haben. Eben dafür studiert man ja, um gewissermaßen aus erster Hand mit wissenschaftlichen nicht nur Arbeitsergebnissen, sondern auch und vor allem wissenschaftlichen Vorgehensweisen vertraut gemacht zu werden. Das ist ja jedenfalls an einer Universität und abgeschwächt wohl auch an einer Fachhochschule der Sinn und Witz eines Studiums. Und das heißt, wenn man das Ganze jetzt soziologisch oder ethnologisch betrachtet, zur Wissenschaft gehören durchaus gewisse Initiationsriten. So wie junge Männer oder junge Frauen in bestimmten Gemeinschaften auf ihre gemeinschaftlichen Rollen vorbereitet werden durch bestimmte Rituale, zum Beispiel mehr oder weniger sinnlos anmutende Mutproben, so werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch Initiationsriten eingeführt in die Kreise, in denen dann die eigentlich wissenschaftliche Diskussion oder Kommunikation erfolgt. Und man könnte nun sagen, insofern ist Wissenschaft auch nur eine Spielart der Stammesfolklore oder der Esoterik. Und wenn man diesen extrem skeptischen Schluss vermeiden will, was ich gerne täte, dann müsste man ungefähr, ich kann es jetzt nur so vage sagen, dem folgenden Ideal verbunden bleiben. Auch wenn de facto zur aussichtsreichen Mitwirkung an wissenschaftlichen Argumentationen gehört, dass man ganz bestimmte Ausbildungsgänge durchlaufen hat, ganz bestimmte Initiationsriten, muss das, was in diesen Ausbildungsgängen vermittelt wird, seinerseits wiederum einer Bedingung intersubjektiver Nachvollziehbarkeit genügen, das heißt letztlich zurückgebunden sein an Quellen der Erkenntnis, die nicht nur für einen Kreis von Eingeweihten, Erleuchteten auf irgendeine intersubjektiv nicht kontrollierbare Weise begeisterten Wesen nachvollzogen werden können. Also Offenbarungswissen, wir hatten den Grenzfall der Religion an diesem Punkt dann diskutiert, ganz kurz, und der Religionswissenschaft, der Theologie, die sich ja auf geoffenbartes Wissen stützt und von da ausgehend erst eigentlich als Wissenschaft einsetzt. Aber geoffenbartes Wissen als solches ist keine geeignete Basis für wissenschaftliches Arbeiten, einfach weil hier unterstellt wird, dass einige wenige, zum Beispiel durch direkte göttliche Eingebung, eine schlechterdings privilegierte Erkenntnisposition haben. Und diese schlechterdings privilegierte Erkenntnisposition ist wiederum nicht mehr intersubjektiv kontrollierbar. Sie kann geglaubt werden, sie kann sich qua Charisma des Begeisterten sozusagen den Jüngern, den Gläubigen mitteilen und sie sind dann ergriffen. Aber die Ergriffenheit als solche ist kein Argument dafür, dass dahinter mehr steckt als eine psychologische Suggestivkraft. Und insofern, glaube ich, ist für die Wissenschaft das Ideal grundlegend, dass ihre Kommunikationen, so esoterisch sie Außenstehenden anmuten, in letzter Instanz zurückgebunden sind an Erkenntnisquellen, die nicht mehr esoterischer Natur sind. Das ist keine ganz einfach zu erläuternde Idee und man könnte dazu sicher viel mehr sagen, als ich das gemacht habe. Es gibt Skeptiker in der Wissenschaftstheorie, der bekannteste ist vielleicht der Österreicher Paul Feierabend, die im Grunde genommen die soziologische Beobachtung einer Ähnlichkeit zwischen wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Initiationsriten benutzt haben, um zu sagen, im Grunde ist die Wissenschaft auch nur eine für einen Kreis von Gläubigen verbindliche Veranstaltung. Und da man rational nicht genötigt ist, sich diesem Kreis der Gläubigen anzuschließen, sollte sie dann genauso als Privatsache behandelt werden wie irgendwelche religiösen oder esoterischen Praktiken auch. Ich denke, dass Feierabend da übertrieben hat, aber jedenfalls hat er ein Problem ausgebeutet, das, glaube ich, ein echtes Problem ist, nämlich das, dass man ja in der Wissenschaft nicht einfach unter Gebrauch seines gesunden Menschenverstandes und seiner gewöhnlichen, auf seine fünf Sinne gestützten Beobachtungsgabe zur Teilnahme befugt ist, sondern nur, wenn man zusätzlich zu dieser Elementarausstattung menschlicher Rationalität und Vernünftigkeit sehr viel speziellere Kenntnisse und Fertigkeiten mitbekommen hat. Okay. Trotzdem glaube ich, oder in diesem Sinne glaube ich, dass man Öffentlichkeit als eine Grundtugend wissenschaftlichen Arbeitens verteidigen kann. Und noch einmal, das schließt auch nicht aus, dass manchmal Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Ergebnisse oder ihre Kompetenzen einem nicht öffentlichen Kreis von Adressaten zur Verfügung stellen. Sie kennen ja die Kontroversen um Auftragsforschung, um die Rolle, die Thinktanks etwa in der Politik oder auch in der Ökonomie spielen. Und hier ist oft der Sinn der Sache, dass man sich gewissermaßen das, was man für Expertenwissen hält, einkauft, zu dem Zweck, um besser beraten zu sein. Das, glaube ich, ist unabhängig jetzt von Fragen der Wissenschaftsethik, nicht grundsätzlich unvereinbar mit dem, was ich das Ideal der Öffentlichkeit nenne, weil das eigentlich wissenschaftliche Arbeiten, wie es dann so schön heißt, wissenschaftsöffentlich erfolgt. Und die Auftragsarbeit unter Bedingungen der relativen oder absoluten Geheimhaltung ist dann ein Seitenzweig oder ein Nebenaspekt oder ein Abfallprodukt dieses eigentlich wissenschaftsöffentlichen Arbeitens. Das war das, was mir aus der letzten Vorlesung hervorhebenswert schien. Ich will jetzt über Subjektivität und Objektivität reden, aber wenn Sie jetzt noch Diskussionsbedarf an den eben nochmal in Erinnerung gebrachten Punkten haben, dann sollten wir jetzt darüber reden. Okay, dann gehe ich weiter. Ich bleibe auch diesem Fragekreis verbunden, weil ich mit Subjektivität und Objektivität jetzt nochmal zwei Begriffe einführen werde, die in einem ganz engen Zusammenhang etwa zu den schon betrachteten Begriffen der Wahrheit und der Rechtfertigung stehen. Es ist zum Beispiel gar nicht so leicht zu sagen, was Objektivität eigentlich von Wahrheit unterscheidet. Ich will erstmal ein Vorverständnis von Objektivität darlegen und auf ein allgemeines, wahrscheinlich von allen von Ihnen schon mal gefühltes Problem hinweisen, um dann verschiedene mögliche Bedeutungen von Objektivität zu unterscheiden. Ein Vorverständnis wäre vielleicht das: Mit Objektivität richten wir, also indem wir den Ausdruck Objektivität gebrauchen, unsere sprachliche Aufmerksamkeit auf die Einstellungen, die Menschen zu Sachverhalten einnehmen. Und wir tun dies in einer wertenden Weise. Das heißt, normalerweise verwenden wir den Ausdruck objektiv als einen Auszeichnungsbegriff. Wir sagen, oder als einen Begriff, der in Aufforderungen verwendet wird. Wir sagen, bemühe dich um Objektivität, sei möglichst objektiv. Und entsprechend ist subjektiv dann ebenfalls ein wertender, nämlich negativ belegter Begriff im Sinne von bloß subjektiv. Wie kann man das verstehen? Also in allererster Annäherung vielleicht so, dass objektiv zu sein, das bedeutet, dass man, wenn man sich erkennend mit einer Sache befasst, diese Sache zu ihrem Recht kommen lässt, also ihr durch die Art und Weise, wie man sich ihr Erkennen zuwendet, gerecht wird, anstatt dass man die Sache mit bloß subjektiven, verzerrenden, die Erkenntnis beeinträchtigenden eigenen Zutaten versieht. Sie also etwa mit bestimmten Vorannahmen behelligt, die die Sache eher verdecken als zur Geltung bringen. In einem eher psychologischen Jargon könnte man zum Beispiel sagen, dass in diesem Sinne subjektives Vorgehen darin besteht, dass man etwas in eine Sache hineinprojiziert, was in einer ebenfalls nicht wertneutralen Weise etwa besagt, dass man mit bestimmten, oft auch gefühlsgeladenen Einstellungen einer Sache begegnet, die dann verhindert, dass die Sache uns informieren kann, zum Beispiel über ihre wahre Beschaffenheit. Wenn das ungefähr die Idee ist, dann ist offensichtlich, dass zwischen Objektivität und Wahrheit ein enger begrifflicher Zusammenhang ist. Ich würde sagen, dass wir mit dem Begriff der Wahrheit, über den ich ja schon etwas länger gesprochen habe, in erster Linie das Augenmerk auf die Seite der Sachen oder Sachverhalte legen, über die wir reden, während wir mit dem Begriff der Objektivität das Augenmerk eher auf die Seite derer legen, die über eine Sache reden oder die eine Sache betrachten. Und dann ist Objektivität ein Ideal, das wir an uns als Betrachter von Sachverhalten und als Leute, die Sachverhalte beurteilen und verständlich zu machen suchen, richten. Das wäre der Vorschlag, aber das ist jetzt natürlich nichts weiter als ein Versuch, eine Art alltägliches Vorverständnis auf den Punkt zu bringen. Nun liegt folgender Einwand auf der Hand. Wie kann ich objektiv sein, wo ich doch ein Subjekt bin, wo ich doch meine Augen, meine Perspektive, meine Geschichte, meine Sozialisation, mein Geschlecht, meine Emotionen und so weiter immer mitbringe, wann immer ich mich einem beliebigen Sachverhalt zuwende. Also in einem Satz, ich bin subjektiv, wie kann dann von mir Objektivität verlangt werden? Es gibt eine Idealvorstellung von Objektivität, die zu dieser Art von Einwand geradezu einlädt. Das ist Objektivität im Sinne einer von allen subjektiven Betrachtungsweisen schlechterdings unabhängigen Bestimmung eines Gegenstandes, so wie er an sich selbst ist. Und ich glaube, es gibt gute Gründe an dieser Idee, und zwar nicht erst, was ihre Realisierbarkeit, sondern bereits, was ihre Sinnhaftigkeit angeht, zu zweifeln. Aber zunächst, bevor ich das näher erläutere, ist es vielleicht sinnvoll, eine Unterscheidung einzuführen, die in der Wissenschaftstheorie vor allem von einem Theoretiker aus dem sogenannten Wiener Kreis des logischen Positivismus, nämlich von Hans Reichenbach, bekannt gemacht worden ist. Das ist die Unterscheidung zwischen Rechtfertigung und Entdeckung oder Rechtfertigungszusammenhang und Entdeckungszusammenhang. Man könnte nämlich sagen, das Ideal der Objektivität sei doch einfach schon aus dem Grund sinnlos, weil jeder von uns, indem er etwas wissenschaftlich herausfindet, dazu eine ganz bestimmte persönliche Einstellung, eine ganz bestimmte Geschichte hat. Und das bedeutet offenbar, das tatsächliche Zustandekommen wissenschaftlicher Ergebnisse in dieser Welt ist immer gebunden an eine Unmenge subjektgebundener Zufälligkeiten. Einfaches Beispiel. Sie wollen eine Hausarbeit schreiben über die destruktive Kraft des integralen Nationalismus. Sie finden und finden und finden zu diesem Thema keinen eigenen Zugang. Sie lenken sich ab, indem sie ins Kino gehen. Im Kino wird ein Film gezeigt über, was weiß denn ich, die Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg und ihre Auswirkungen auf die Soldaten im Schützengraben oder irgend sowas. Indem sie diesen Film ansehen, wird ihnen durch die Eindrücklichkeit der Bilder plötzlich etwas eingegeben, also sie stellen sich das so vor wie eine Eingebung, was es ihnen dann erlaubt, mit einem frischen Blick auf das Thema ihrer Hausarbeit zu schauen. Und jetzt können sie plötzlich in einer Art automatischer Gedankenabfolge das zu Papier bringen, was sich ihnen vorher versperrt hat. Man könnte jetzt sagen, zum Entdeckungszusammenhang ihrer Beschäftigung mit dem Thema integraler Nationalismus und seiner Destruktivität gehört, dass sie über diesen Film auf bestimmte Ideen gekommen sind. Denn oft kommen wir ja auf Ideen in einer durch Erfahrungen gesättigten und durch Emotionen unterfütterten Art und Weise. Und jetzt könnte man also auf den Gedanken kommen, dass man redlicherweise, wenn man über sein Thema redet, dann zugleich auch etwas darüber mitteilt, wie man ganz subjektiv, ganz persönlich Zugang zu seinem Thema, Zugang zu derjenigen Idee gefunden hat, die das zunächst so sperrige Thema aufgeschlossen hat. Und das würde bedeuten, man bringt in die Darstellung des wissenschaftlichen Argumentationsganges Elemente des Entdeckungszusammenhanges ein, in dem dieser Argumentationsgang seinen Ausgang nahm. An dieser Stelle würden Ihnen wahrscheinlich nicht alle, aber manche Kolleginnen und Kollegen hier im Haus und auch und erst recht in anderen Disziplinen in die Parade fahren und sagen, es ist ja schön und gut, dass Sie Ihr Ergebnis auf dem Wege der Verarbeitung von Filmeindrücken gewonnen haben. Aber was uns hier gemeint ist, uns hier in dem Kreis der Wissenschaftler alleine interessiert, ist der Argumentationszusammenhang, den sie aus welchen subjektiven Quellen auch immer schöpfen, vor uns entfalten. Und eben diesen Argumentationszusammenhang nennt man im Unterschied zu einem Entdeckungszusammenhang, der etwas sehr Persönliches und Subjektives sein kann, den Rechtfertigungszusammenhang. Und nun könnte man also sagen, eine Anforderung an wissenschaftliche Darstellungsweisen ist, dass sie gewissermaßen den Entdeckungszusammenhang hinter den Rechtfertigungszusammenhängen zurücktreten lassen. Ich will jetzt gar nicht im Einzelnen darüber werten, wie weit man dieser Empfehlung folgen sollte, aber eines scheint klar. Würden Sie, bleiben wir beim Beispiel der Hausarbeit, die Ergebnisse Ihrer Arbeit in genau der Reihenfolge und in genau der Art und Weise wiedergeben, wie sie Ihnen ursprünglich in den Kopf gekommen sind, dann würden Sie vor den Leserinnen und Lesern ein ziemlich ungeordnetes Sammelsurium ausbreiten. Wenn Sie umgekehrt versuchen, dieses Sammelsurium in eine für möglichst viele Leserinnen und Leser nachvollziehbare Ordnung zu bringen, dann bewegen Sie sich weg vom Entdeckungszusammenhang, dann bauen Sie die Sache zum Beispiel so auf, dass Sie beginnen mit einer bestimmten vorläufigen Begriffsbestimmung von integralem Nationalismus, um damit die Perspektive kenntlich zu machen, unter der Sie etwa Ihr empirisches, etwa historisches Material sortieren und sichten. Und diese Art der Darstellung, die den Sinn und Zweck hat, für möglichst viele Leserinnen und Leser nachvollziehbar zu sein, unterscheidet sich von dem, was Sie ganz persönlich auf den Standpunkt geführt hat, von dem aus Sie diese Untersuchung anstellen konnten. Mir scheint es zum Teil eine Frage des persönlichen Stils oder Geschmacks zu sein, inwieweit man im Entfalten eines wissenschaftlichen Rechtfertigungszusammenhanges den Entdeckungszusammenhang kenntlich macht. Also gewissermaßen selber als derjenige Mensch hervortritt, der mit Hilfe bestimmter Zufälle überhaupt erst in die Lage versetzt wurde, das zu schreiben, was er dann vor anderen ausbreitet. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, besteht darin, dass man so etwas in einem Vorwort schreibt. Und dann im Vorwort sagt zum Beispiel, als ich diesen Aufsatz geschrieben habe, hatte ich große Probleme so und so, nicht Probleme mit meiner Freundin, das spielt jetzt keine Rolle, sondern Probleme, die irgendwie das Finden des Themas und so weiter betreffen. Und dann hat mir das und das geholfen. Indem Sie das explizit machen, sagen Sie auf eine vielleicht für Leserinnen und Leser einladende und aufschlussreiche Weise etwas über den motivationalen Zusammenhang, in dem Ihre Ergebnisse stehen. Die eigentliche wissenschaftliche Untersuchung allerdings sollte, glaube ich, zugeschnitten sein auf das Ideal größtmöglicher intersubjektiver Nachvollziehbarkeit, wiederum im Rahmen einer Wissenschaftsöffentlichkeit. Und es ist dieses Ideal größtmöglicher intersubjektiver Nachvollziehbarkeit im Bezugsrahmen einer Wissenschaftsöffentlichkeit, das dafür spricht, dass man den Rechtfertigungszusammenhang nicht wie eine Art Protokoll des Entdeckungszusammenhanges darlegt, sondern so, dass tatsächlich die Chancen des Verstehens optimiert werden. Und in diesem Sinne ist es also zunächst einmal sinnvoll, dass man das subjektive Moment, aus dem heraus man überhaupt erst Zugang zu einer Sache gefunden hat oder gedanklich durch eine Sache hindurchgetragen wurde, dass man dieses subjektive Moment nicht in den Mittelpunkt einer wissenschaftlichen Darlegung setzt, auch wenn man es nicht verleugnen muss, aus dem falschen Glauben heraus, eine Arbeit sei umso wissenschaftlicher, je unsichtbarer derjenige ist, der sie geschrieben hat. Also je weniger sichtbar, unsichtbar kann man nicht steigern, aber je weniger sichtbar. Ja. Achso, ja, da hinten.
Zurück zur Theologie. Entdeckungszusammenhang. Könnte man wenn man sich so diese Gegenüberstellung anschaut von Rechtfertigung und Entdeckung, sagen, dass die Theologie sich nie vom Entdeckungszusammenhang entfernen kann. Wenn man sich in theologische Arbeiten anschaut, da wird über Moral gesprochen, über Arten, über Gott zu sprechen oder über biblische Geschichten. Ist es vielleicht möglich, dass dadurch sowas wie Wissenschaftlichkeit oder Objektivität entstehen kann, wenn man sich als Theologe quasi von der gläubigen Grundlage entfernen würde? Als Grund für die, als Motivation für die eigene Arbeit?
Also in gewissem Sinn glaube ich das nicht, weil der eigentliche Entdeckungszusammenhang ist ja, wenn Sie so wollen, das Offenbarungsgeschehen, und dieses Offenbarungsgeschehen betrifft ja nicht direkt den Theologen, sondern diejenigen, von denen in der Bibel berichtet wird, Moses und solche Gestalten. Und nun ist es so, dass das hatte ich ja in der letzten Woche als eine Art spezifische Differenz der Theologie vorgeschlagen, dass die Theologie einen Verkündigungskern hat und dass das gewissermaßen der dogmatische Kern ist, um den herum das eigentlich Wissenschaftliche an der Theologie angeordnet ist und auf das sie bezogen ist. Und nun könnte man weiter sagen, dass ernsthaft Theologie auch nur studieren sollte, wer sich eine Art Grundfrömmigkeit bewahrt hat. Also ich persönlich finde es, ich bin nicht fromm, aber ich finde es irritierend, wenn ein Mensch ohne jede Art von Gläubigkeit Theologie studiert. Dann wüsste ich nicht, warum er nicht oder sie nicht stattdessen Religionswissenschaft macht oder sowas. Aber sei das, wie es sei. Das, glaube ich, würde zunächst nur dafür sprechen, dass die Theologie aufgrund der Eigenart ihres Gegenstandes als eine Art subjektiver Sinnbedingung eine bestimmte Art von Engagiertheit der sie Betreibenden voraussetzt. Und das, glaube ich, könnte man nun auch für andere Wissenschaften sagen. Ich finde es zum Beispiel auch befremdlich, wenn jemand ohne jede Art von politischer Interessiertheit, die ja nie nur eine theoretische, sondern auch eine praktische ist, Politik studieren würde. Das finde ich komisch. Und dann würde man sagen, ist in dieser Hinsicht die Politikwissenschaft ein bisschen wie die Theologie. Ja, weil in einem gewissen Sinne das existenzielle Involviertsein in den Gegenstand der eigenen Untersuchung für diese Wissenschaften kennzeichnend ist, während kein Insektenforscher in den Gegenstand seiner Untersuchung existenziell involviert ist. Sonst hätte er so eine Gregor-Samsa-Erfahrung, wie sie Kafka in seiner Geschichte die Verwandlung entfaltet. Das will man ja keinem Insektenforscher wünschen, dass er zum Insekt mutiert. Aber alle, die über bürgerschaftliche Ordnungen forschen, sind in bürgerschaftliche Ordnung einbegriffen, und so sind eben Theologen über ihre Frömmigkeit in einen Motivationszusammenhang einbezogen, von dem das handelt, was sie wissenschaftlich untersuchen. Okay. Also in diesem Sinne kann man zunächst konzidieren, zur Wissenschaftlichkeit gehört Subjektivität, bestehend in den biografischen Zufällen, die jemanden instand setzen, etwas zu entdecken, was er dann in einem Rechtfertigungszusammenhang für andere überprüfbar und nachvollziehbar darlegen kann. Nun will ich drei Bedeutungen von Objektivität unterscheiden, die ein bisschen vielleicht die Luft aus diesem Begriff der Objektivität herauslassen, wo dieser Begriff gewissermaßen zu prall gefüllt ist, aber auch noch genügend Luft in ihm drin lassen, damit verständlich wird, warum es auch einen guten Sinn hat zu sagen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten Objektivität als ein Ideal verstehen. Da gibt es zunächst einmal die folgende Vorstellung. Die Sache, so wie sie an sich ist, verlangt von uns, dass wir sie ohne jede Art von Zutat unsererseits einfach in ihrem An sich Sein beschreiben oder erklären. Und dann ist das Ideal der Objektivität das des Verschwindens des Betrachters hinter das Betrachtete. Oder in einem anderen, nicht unbedingt vertrauenerweckenden Bild gesagt, es ist das Ideal, dass man die Sache so ansieht, wie sie mit den Augen Gottes angesehen aussehe. Das ist deswegen keine sonderlich vertrauenerweckende Vorstellung, weil man bereits, glaube ich, Sinnprobleme hat mit der Idee, etwas mit den Augen Gottes anzusehen. Denn entweder die Augen Gottes sind auch nur Augen, dann hat man halt eine Perspektive neben anderen. Und dann ist man bei einer Bedingung, wie wir sie alle kennen, nämlich wir alle können die Dinge nur perspektivisch betrachten, aber eben nicht an sich. Oder man meint mit den Augen Gottes so etwas wie die Betrachtung der Dinge, wie sie unabhängig von allen Betrachtungsperspektiven, die begrifflich strukturiert sind, sind. Und dann, so meine ich, können wir mit dieser Idee einfach gar keinen Sinn verbinden. Ich jedenfalls kann es nicht. Also ich denke, sobald wir in der Sprache der Betrachtung reden, sind wir verwiesen auf Perspektivität, auf Hinsichten der Betrachtung. Und dann ist es sehr schwierig, sich nun sozusagen eine perspektivfreie Hinsicht auf etwas vorzustellen, was dann also in seinem An-sich-Sein, im Unterschied zu seinem Für-uns-Sein hervortritt. Also, nun gibt es einige, die allerdings vor allem in polemischer Absicht sagen würden, es ist genau dieses Ideal absoluter Voraussetzungs- oder Interessenunabhängigkeit des Hinsehens, absoluter Perspektivunabhängigkeit des Hinsehens, was hinter der sogenannten Korrespondenztheorie der Wahrheit steckt, von der ich schon gesprochen habe. Denn das Problem der Korrespondenztheorie der Wahrheit war ja, dass wir etwas Sprachförmiges, nämlich Aussagen, müssten abgleichen können an etwas Nicht-Sprachförmigen, nämlich an den Sachverhalten, von denen die Aussagen handeln, sodass dann gewissermaßen die Sachverhalte als die Wahrmacher der Aussagen fungieren. Und eine sehr übersteigerte Interpretation dieses Gedankens wäre eben genau die, dass Aussagen genau dann wahr sind, wenn sie das An-sich-Sein der Dinge treffen. Und das führt uns sofort zurück auf die ganze Problematik einer offenkundigen Interessenabhängigkeit oder Perspektivgebundenheit unseres Hinsehens auf die Dinge. Wir verwenden ja, wenn wir über irgendwelche Dinge, und seien es solche der sogenannten harten Naturwissenschaften reden, bestimmte Unterscheidungsschemata begrifflicher Art. Und was rechtfertigt nun, dass diese Unterscheidungsschemata begrifflicher Art, die uns die Möglichkeit bestimmter Repräsentation der Sachverhalte geben, nun dem entsprechen, was die Dinge von sich aus verlangen? Das ist eine etwas schwierige Vorstellung, weil man ja offenbar unabhängig von den Unterscheidungsschemata über die Dinge nichts sagen kann. Und wie kann man, wenn man über diese Dinge nichts sagen kann, sie dann in einer bestimmten Weise bestimmen? Also, es scheint in dieser ganzen Idee der absoluten Interessen- oder Perspektivenunabhängigkeit oder kurz der Absolutheit als Inbegriff von Objektivität eine problematische Unterstellung zu stecken, die bereits die Sinnhaftigkeit des Ganzen in Zweifel zieht. Trotzdem, glaube ich, wird mit der Idee, dass Objektivität Interessenunabhängigkeit meint, eine bestimmte Intuition getroffen, die man, so glaube ich, sinnvoll finden kann. Und um diese Intuition zu erläutern, sollte man sich eine andere Art von Objektivität anschauen, die ich ontologische Objektivität nenne. Vergleichen Sie Aussagen über zwei Arten von Gegenständen. Aussagen über Primzahlen und Aussagen über Kochkünste. Aussagen über Kochkünste sind offenbar Aussagen, die nur diejenigen treffen und verstehen können, die schon mal etwas gegessen haben, die einen Geschmackssinn haben und die vielleicht einen Geschmackssinn haben, der so ausgebildet ist, dass sie diejenigen Geschmacksnuancen kennen, die die vergleichende Beurteilung zum Beispiel der Kochkünste von Sarah Wiener und Tim Raue ermöglichen. Und wahrscheinlich würde man dann zu dem Ergebnis kommen, dass Tim Raue ein bedeutenderer Koch ist als Sarah Wiener. Das würden wahrscheinlich all diejenigen, die auf dem extrem attraktiven Gebiet des Restauranttestens aktiv sind, alle unterschreiben. Und vielleicht könnte man auch noch sagen, es sei objektiv so. Aber das ist eine Art von Aussage, egal was man jetzt von ihr hält, die eben an ganz bestimmte, in diesem Fall konstitutionelle und bildungsmäßige Voraussetzungen, in dem Fall der Restauranttester oder der Gourmets, gebunden sind. Jetzt stellen Sie sich eine Gruppe von intelligenten Marsmenschen vor, die auf irgendeine Weise mit uns in kommunikativen Kontakt treten. Und diese intelligenten Marsmenschen sind nun keine Esser, sondern die ernähren sich auf eine andere, für uns vielleicht schwer nachvollziehbare Weise. Sie haben keinen Geschmackssinn. Geschmack ist für sie so irrelevant wie für uns das Echolot, an dem sich die Fledermäuse orientieren. Vielleicht orientieren sich unsere Marsmenschen wie die Fledermäuse. Vielleicht sind sie konstitutionell so verschieden, dass wir gar nicht wissen, wie es wäre, so ein Marsmensch zu sein. Aber sie sind intelligent, das können wir erkennen, indem wir uns mit ihnen über Primzahlen unterhalten können. Sie können nämlich ebenfalls logisch denken und sie finden offenbar zu dieser Art von abstrakten Gegenständen einen Zugang, der eine Brücke bildet zu unseren eigenen Verstehensmöglichkeiten, weil wir ja diese Art von erkennenden Zugang zu abstrakten Gegenständen wie Primzahlen ebenfalls haben. Nun könnte man also sagen, was den Gegenstand Primzahlen von dem Gegenstand Kochkünste unterscheidet, ist, dass der Gegenstand Primzahlen für alle Wesen kognitiv zugänglich ist, die logisch denken können und die anderen Voraussetzungen mitbringen, die man eben braucht, um mathematisch zu denken, während der Gegenstand Kochkünste nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen eines entwickelten Geschmackssinns und dergleichen zugänglich ist. Ein anderes klassisches Beispiel. In der Theorie der Physik der Neuzeit hat man unterschieden zwischen sogenannten primären und sogenannten sekundären Qualitäten. Primäre Qualitäten sind etwa die Masse eines Objekts. In der Sprache der Newtonschen Physik ein zentraler Begriff. Zu den sekundären Qualitäten zählen zum Beispiel die Farben von Gegenständen. Warum? Weil Farbsehen bedeutet, dass man oder voraussetzt, dass man dazu disponiert ist, bestimmte Oberflächeneindrücke eben als farbig wahrzunehmen, was nicht einfach nur eine bestimmte Beschaffenheit der Oberflächen voraussetzt, sondern ebenso eine bestimmte Beschaffenheit der Betrachter dieser Oberflächen. Und wer diese Beschaffenheit nicht hat, wie etwa ein Rot-Grün-Blinder, für den sind diese Gegenstände nicht farbig. Und das heißt, sie sind nicht an sich farbig, sondern sie sind nur für diejenigen farbig, die entsprechend disponiert sind, diese farblichen Unterscheidungsfähigkeiten zur Anwendung zu bringen. Also, sind Farben in anderem Sinne subjektiv als Massen? Massen, so ist die grundlegende Annahme gewesen, sind überhaupt nicht subjektives. Sie sind etwas, was den Dingen an sich zukommt. Farbigkeit dagegen kommt den Dingen nur für uns zu, soweit wir die entsprechend ausgebildeten, über Sehnerven realisierten Unterscheidungsfähigkeiten an die Dinge herantragen. Und das ist wiederum eine Art Unterscheidung, die man mit dem Begriffspaar objektiv-subjektiv fassen kann. Worüber man jetzt redet, ist nicht mehr die Objektivität oder Subjektivität unseres Hinsehens auf die Dinge, sondern es ist gewissermaßen die Beschaffenheit der Dinge selbst, ihre Art zu sein. Und deswegen kann man dies als ontologische Objektivität und entsprechend als ontologische Subjektivität bezeichnen. Ontologisch objektiv ist, um jetzt den Fall etwa physikalischer Größen zu nehmen, was kausal unabhängig davon ist, welche Einstellungen wir zu einer Sache haben. Ontologisch objektiv in diesem Sinne sind Massen, sind Größenverhältnisse, zum Beispiel der Höhenunterschied zwischen dem Mount Everest und der Zugspitze und dem Kreuzberg. Also, wenn wir einen Begriff wie Kreuzberg haben oder wie Zugspitze oder wie Mount Everest, dann liegt darin die Unterstellung, dass es sich hier um Entitäten handelt, die nicht so sind, wie sie sind, sofern wir sie so und so anschauen, sondern die so sind, wie sie sind, kausal unabhängig davon, wie wir sie anschauen. Das ist nicht zu verwechseln damit, dass uns diese Dinge sozusagen in ihrem an sich sein völlig unabhängig von den begrifflichen Schemata entgegentreten, die wir zur Anwendung bringen. Denn wir brauchen ja ein begriffliches Schema, in dem Berge vorkommen oder in dem höher und niedriger vorkommt oder in dem bestimmte Größenmaße vorkommen, um dann im Rahmen dieses Schemas etwas über die Dinge zu sagen. Aber das, was wir im Rahmen dieses Schemas über Dinge wie Berge sagen, wird getragen von der Unterstellung, dass diese Dinge in ihrer Beschaffenheit kausal unabhängig sind davon, dass ein Mensch sie ansieht. Und sogar noch schärfer gesprochen, wir unterstellen, dass der Mount Everest so wäre, wie er ist, selbst dann, wenn es nie einen Menschen gegeben hätte, abgesehen von den Sauerstoffflaschen, den Leichen und den Scheißerhaufen, die da mittlerweile liegen. Aber der Mount Everest, abgesehen von den Spuren seiner mehr oder weniger gescheiterten Begehungsversuche, ist als Berg so, wie er ist, und kausal unabhängig von unseren Einstellungen. Farben sind nicht kausal unabhängig von unseren Einstellungen da. Das wurde eben klassisch mit dem Begriff der sekundären Qualitäten gesagt. Was ist noch in diesem Sinne kausal abhängig von unseren Einstellungen, also ontologisch subjektiv? Na, beispielsweise alle für die Politikwissenschaft kennzeichnenden Gegenstände. Staaten, Bundeskanzlerinnen, Universitäten. Nichts davon gäbe es, wenn nicht Menschen zueinander und zur Welt bestimmte Einstellungen einnehmen. Und deswegen ist es zum Beispiel kurios, wenn man davon redete, ein Staat sei sozial konstruiert. Denn das ist klar, das liegt im Begriff des Staates, dass er in dem Sinn sozial konstruiert ist, als für sein Dasein konstitutiv ist, dass Menschen bestimmte Regeln der Bezugnahme aufeinander einnehmen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass es Ämter gibt. Und Staaten sind ja Strukturen aus Ämtern und ähnlichen Institutionen. Ist die Bundeskanzlerin sozial konstruiert? Als Bundeskanzlerin klarerweise ja. Denn die Bundeskanzlerin gibt es nur genau so lange, wie hinreichend viele Menschen sie als Bundeskanzlerin behandeln, nicht wahr? Also die Anarchisten unter Ihnen könnten jetzt frohlocken und sagen, behandeln wir Frau Merkel einfach nicht mehr als Bundeskanzlerin, dann gibt es sie nicht. Das ist in gewissem Sinne wahr, nur dass wir nicht einfach in beliebiger Art und Weise unsere Einstellungen zu etwas ändern können, was sich in sozialen Interaktionen eingespielt und institutionell abgelagert hat. Aber klar ist, da dass ihrer Seinsart nach noch die festesten institutionellen Strukturen gebunden bleiben an bestimmte intersubjektive Einstellungen. Und das unterscheidet institutionelle Tatsachen von natürlichen Tatsachen. Angela Merkel ist auch insofern sozial konstruiert, als sie das Produkt der Zeugung zweier Menschen ist. Angela Merkel ist nicht sozial konstruiert, was die Merkmale ihrer Körperlichkeit angeht. Das, insofern ist sie nämlich ein Gegenstand biologischer Betrachtung, wie jeder andere Mensch auch. Also, man könnte jetzt sagen, objektiv bezogen jetzt nicht auf unsere Einstellungen, sondern auf die Gegenstände, ist etwas genau dann, wenn es unabhängig von unseren Einstellungen so ist, wie es ist. Und subjektiv ist es eben dann als Gegenstand einer bestimmten Seinsart, wenn es nur in Abhängigkeit von unseren Einstellungen das ist, was es ist. Man könnte natürlich jetzt sagen, also sollten die Wissenschaften um der Objektivität willen sich nur mit solchen Gegenständen beschäftigen, die ontologisch objektiv sind. Aber das wäre ein für den Fächerkanon, den wir längst überall auf der Welt haben, ziemlich desaströser Vorschlag, denn dann gäbe es keine Geschichtswissenschaft, keine Politikwissenschaft, keine Wirtschaftswissenschaft und natürlich auch keine Disziplinen wie Kunstwissenschaft, auch keine mehr oder weniger ausgefeilte Beschäftigung mit Kochkünsten und vielem anderen mehr. Also, man sollte, glaube ich, diese Unterscheidung sehr, sehr stark betonen. Man kann über Dinge reden, die nur da sind, sofern wir sie in einer bestimmten Art und Weise durch unsere Einstellungen aufbauen. Und man kann auch über diese Dinge, die ontologisch subjektiv sind, etwas Objektives sagen. Wie ist das möglich? Nun, indem man jetzt wieder das Augenmerk auf die Art und Weise ihrer Betrachtung richtet und nicht auf die Art und Weise ihrer Beschaffenheit. Man kann unterscheiden zwischen der ontologischen Objektivität und der epistemologischen Objektivität. Die ontologische Objektivität ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Die Seinsart eines Gegenstandes, sofern dieser Gegenstand kausal unabhängig von unseren Einstellungen so ist, wie er ist. Die epistemologische Objektivität dagegen führt uns wieder zurück auf unsere Einstellungen zu den Dingen. Man kann über Wechselkurse, über Bundeskanzlerinnen, jetzt wieder als institutionelle Tatsache genommen, über Staaten, über Universitäten, über Hochzeiten und über tausend andere institutionelle Tatsachen mehr oder weniger zutreffende Dinge behaupten. Man kann also etwas Wahres oder etwas Falsches über sie sagen und man kann sich dementsprechend um größere oder geringere Objektivität ihrer Betrachtung bemühen. Die Unterscheidung ontologische Objektivität, Subjektivität und epistemologische Objektivität, Subjektivität übernehme ich von dem amerikanischen Sprachphilosophen John Searle, der ein Grundlagenbuch über die Beschaffenheit sozialer Tatsachen geschrieben hat und damit, glaube ich, auch einige sehr sinnvolle Vorschläge gemacht hat, wie man die babylonische Begriffsverwirrung über die soziale oder sprachliche Konstitution der Wirklichkeit auflösen kann. Jedenfalls ist das, glaube ich, etwas, was vielleicht als sinnstiftende Idee hinter der an sich fragwürdigen Vorstellung steht, dass Objektivität so etwas heißt wie unabhängig von allen menschlichen Einstellungen oder Interessen. Denn um nochmal das Beispiel dieser intelligenten Marsmenschen zu nehmen, wir können eben uns über bestimmte Gegenstände mit intelligenten Wesen, die von einer völlig anderen Beschaffenheit sind als wir selbst, sehr viel fruchtbarer austauschen als über andere Gegenstände. Über manche Gegenstände können wir uns mit ihnen vielleicht überhaupt nicht austauschen, weil sie aufgrund ihrer Verfasstheit oder aufgrund ihrer besonderen Interessiertheit überhaupt keinen Zugang zu diesen Gegenständen finden, weil sie nicht erkennen können oder weil sie ihnen vollkommen irrelevant erscheinen. Aber es könnte sein, dass, wenn es sich nur um intelligente Marsmenschen handelt, sie mit Bezug auf einige von unseren menschlichen Einstellungen unabhängige Sachverhalte einen erkennenden Zugang finden, der dem unseren gleicht, sodass wir uns mit ihnen über diese Gegenstände fruchtbar austauschen können. Also wenn das gemeint ist, dann könnte man sagen, ontologisch objektive Gegenstände bieten gewissermaßen eine bessere Chance einer Verständigung über die Grenzen der Unterschiede verschiedener Lebensformen hinweg. Denn mit jeder Lebensform gehen bestimmte spezifische Interessiertheiten einher. Und Wesen, die sich konstitutionell sehr von uns unterscheiden, werden eine andere Interessiertheit haben. Aber sofern sie rational sind, mag es immer noch einen Kreis von Themen geben, innerhalb dessen wir uns mit ihnen austauschen können. Okay, das ist also die zweite Bedeutung von Objektivität, die ontologische Objektivität. Und im Unterschied zu dem, was ich bisher über Objektivität gesagt habe, wird hier eben Objektivität den Gegenständen möglicher Betrachtung zugeschrieben und nicht der Betrachtungsweise. Jetzt noch eine dritte Bedeutung. Ich nenne sie qualifizierte Intersubjektivität. Ich hatte behauptet, man kann über Gegenstände sehr unterschiedlicher Art etwas Objektives sagen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass man auch über die Qualität von Kochkünsten, ebenso wie über moralische Normen, über den Rang von Malerinnen oder Malern und vieles andere, etwas Objektives sagen kann. Wenn objektiv, wie in meiner vorläufigen Begriffserläuterung behauptet, so viel heißt wie dem Gegenstand einer Betrachtung das geben, was dem Gegenstand gebührt. Wenn das mit Objektivität gemeint ist, dass ich durch die Art meiner erkennenden und redenden Bezugnahme einem Gegenstand gerecht zu werden versuche, anstatt ihn mit subjektiven Zutaten zuzudecken, die ihn verfälschen oder nur verzerrt zur Geltung bringen, dann kann ich relativ zu den Gegenständen meiner Rede auf ganz verschiedene Weisen objektiv sein. Ich kann objektiv sein mit Bezug auf die Qualität von Kochkünsten. Ich kann sagen, jemand ist ein großer Koch, auch wenn das Gericht, das er gerade zubereitet hat, mir persönlich nicht schmeckt, weil hier nicht mein Geschmack entscheidet, sondern zum Beispiel die objektive Raffinesse im Einsetzen bestimmter Geschmacksstoffe. Ich kann natürlich auch etwas Objektives sagen über Primzahlen oder ich kann etwas Objektives sagen über Massen oder Beschleunigungen oder andere physikalische Größen und Relationen. In jedem Fall aber ist dann Objektivität gewissermaßen ein Kompliment, das man bezieht auf eine bestimmte Art und Weise, sich den Dingen zuzuwenden. Und jetzt ist es, glaube ich, sehr hilfreich, sich wieder klarzumachen, dass wir in den Wissenschaften eben nicht allein auf weiter Flur sind, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, sondern dass wir immer wenigstens der Möglichkeit und der Perspektive nach in einem Verständigungszusammenhang miteinander stehen. Und das gibt uns nun die Möglichkeit, das Ideal der Objektivität gleichsam auf die vielen verschiedenen Beteiligten am wissenschaftlichen Erkenntnisprozess zu verteilen oder anders gesagt, Objektivität gar nicht so sehr den einzelnen Individuen aufzubürden, die in der Wissenschaft mitwirken, sondern eher den Verfahren, unter denen sie miteinander reden, aufeinander Bezug nehmen, einander kritisieren, indem sie Artikel schreiben, Vorträge halten, Vorträge kritisieren und so weiter. Objektivität wird also gewissermaßen zu einem Ideal, ich überspitze jetzt etwas, dass man verkörpert finden kann in einem ideal eingerichteten wissenschaftlichen Verständigungsprozess. Und in Individuen nur insofern, als sie sich auf einen solchen ideal eingerichteten wissenschaftlichen Verständigungsprozess ernsthaft einlassen. Das klingt wahnsinnig hochgestochen, aber ich glaube, es hat eine Art Bodenhaftung, die man sich ganz gut klar machen kann. Stellen Sie sich dazu jemanden vor, der eine starke emotionale Beziehung zu einem Gegenstand seiner Arbeiten hat. Zum Beispiel ist er ein Faschismusforscher, der davon überzeugt ist, dass das ganze Übel des Nationalsozialismus von genau dem protestantisch-kleinbürgerlichen Kleinstadtmilieu ausging, in dem er selber seine Kindheit durchlitten hat. Und dieser Mensch hat nun ein starkes Motiv, verschiedene Quellen daraufhin durchzusehen, dass diese seine Lieblingshypothese von der Urheberschaft des protestantischen und so weiter Milieus bestätigt wird. Überließe sich dieser Mensch sozusagen ungestraft durch die Scientific Community dieser seiner Motivation, würde er wahrscheinlich immer nur Artikel schreiben, die genau das bestätigen, was er vorausgesagt hat. Oder mit anderen Worten, er würde gegen die Grundtugend der Irritierbarkeit verstoßen. Was am wissenschaftlichen Prozess, verstanden als einer Menge von Verfahrensregeln intersubjektiver Kritik, kann dem entgegenwirken? Nun beispielsweise, dass so jemand seine Forschungsergebnisse in einer Wissenschaftsöffentlichkeit zur Diskussion stellen muss. Dass er dazu bestimmte Publikationsorte finden muss, an denen er seine Ergebnisse veröffentlichen kann. Dass er zu diesen Publikationsorten nur Zugang findet, wenn ihm Kolleginnen und Kollegen bestätigen, dass er sauber gearbeitet hat. Dass er, indem er seine Ergebnisse schließlich publiziert, sie einem unabsehbar großen Kreis möglicher Kritikerinnen und Kritiker zum Fraß vorwirft, die ihn zum Beispiel darauf hinweisen könnten, dass er unsauber gearbeitet hat, dass er Evidenzen falsch gewichtet hat, dass er bestimmte Quellen nicht wahrgenommen oder nicht in ihrem Eigenrecht hat zur Geltung kommen lassen und dergleichen. In diesem Sinne könnte man nun sagen, geht von einem brauchbar eingerichteten wissenschaftlichen Verständigungszusammenhang. Und das hat natürlich etwas mit der Art und Weise der Institutionalisierung, zum Beispiel in Zeitschriften, Sammelbänden und dergleichen zu tun. Eine Art Druck auf den Einzelnen aus, sich von bestimmten Voreingenommenheiten möglichst frei zu machen, nicht weil der Einzelne irgendwie ein guter Mensch sei, sondern weil er ein gesundes Eigeninteresse daran hat, innerhalb dieses Wissenschaftsprozesses als Fachkollege ernst genommen zu werden, weil daran auch Stellenchancen, Drittmittelchancen und so weiter hängen. Das alles lebt natürlich von steilen Idealisierungen. Also man kann sich auch vorstellen, was es in der real existierenden Welt der Wissenschaft gewiss gibt, dass es zum Beispiel Klüngel, Zitierzirkel und Ähnliches gibt von Leuten, die gewissermaßen solche unsauberen Arbeitsweisen kollektiv decken, weil alle von demselben Dämon besessen sind oder weil alle denselben Ehrgeiz haben, ihre Lieblingshypothese auszubilden. Also wenn ein Kreis von Protestantismus-Hassern einen wissenschaftlich einflussreichen Zirkel von Zeitgeschichtlern bildet, die ihre strategischen Posten an verschiedenen Universitäten errichtet haben, dann kann dieser Zirkel unter Umständen unseren unsauber arbeitenden Wissenschaftler über die Schludrigkeit seiner Hypothesen hinwegtragen. Aber wenn es besser läuft, und hier sind natürlich schon wieder Wertungen im Spiel, dann wirken dem Korrekturmechanismen entgegen. Und in diesem Sinne könnte man sagen, ist Objektivität ein Ideal, das eine leitende Rolle spielen sollte bei der Ausgestaltung des wissenschaftlichen Kommunikations- oder Argumentationszusammenhangs. Und Sie wissen, wie man das annähernd hinzukriegen versucht, zum Beispiel indem man Artikel anonymisiert einreichen muss, indem man anonyme Gutachten einholt und so weiter und so fort. Und Ihnen ist wahrscheinlich auch mehr oder weniger klar, an welche Grenzen das stößt. Aber das sind eben die unvollkommenen Handhabungen, die wir in der institutionellen Wirklichkeit ausprobieren, um einem Ideal nahe zu kommen, das, glaube ich, als Ideal gut gerechtfertigt ist. Nämlich, dass man die mit der unvermeidlichen Personengebundenheit der Wissenschaft einhergehende Gefahr der Voreingenommenheit dadurch minimiert, dass man die Einzelnen bei Strafe bestimmter wissenschaftsinterner Sanktionen zur Beachtung zum Beispiel bestimmter Sorgfaltsregeln anhält. Das gelingt mehr oder weniger gut. Aber jedenfalls kann man, glaube ich, in diesem Sinne die Objektivität als ein Ideal verteidigen, das in der Qualifizierung der Intersubjektivität wissenschaftlichen Arbeitens besteht. Und das gewissermaßen auch nur vermöge dieser Intersubjektivität wissenschaftlichen Arbeitens, also der Beteiligung mehrerer und der Aufeinanderbezogenheit mehrerer in der Wirklichkeit einen Widerhalt finden kann. Gut, so viel zur Objektivität und Subjektivität. Wenn Sie jetzt dazu Kommentare oder Fragen haben, wäre jetzt dafür der Raum. Ja.
Könnten Sie vielleicht noch was sagen zur Verortung der Politikwissenschaften in diesen drei Objektivitätsbereichen?
Ja, der dritte scheint mir der allgemeinste. Also in diesem Sinne, glaube ich, kann die Objektivität auch für die Politikwissenschaft ein Orientierung gebendes Ideal sein. Was ontologische Objektivität angeht, meinte ich ja schon, die für unser Fach kennzeichnende Begriffe sind allesamt ontologisch subjektiv. Also kann das für die Politikwissenschaft keine gegenstandsbestimmende Größe sein. Anders als für die Physik vielleicht. Was die Objektivität als absolute Interessenunabhängigkeit angeht, hatte ich ja bereits an der Sinnhaftigkeit dieses Gedankens gezweifelt. Und wenn man das jetzt im Einzelnen weiterverfolgte, würde man wahrscheinlich sagen, dass für die Beschäftigung mit Politikwissenschaft eine spezifische Interessiertheit vorausgesetzt werden sollte, die sich von der Interessiertheit einer Insektenforscherin unterscheidet. Und das hat mit dem zu tun, wovon ich vorhin schon beiläufig gesprochen habe, dass wir nämlich in die Gegenstände politikwissenschaftlicher Betrachtung selber in verschiedenen Rollen, zum Beispiel als Bürgerinnen und Bürger oder als Inhaber von Ämtern oder als Mitwirkende an sozialen Bewegungen selbst einbezogen sind. Wir haben ein anderes Subjekt-Objekt-Verhältnis zwischen Forschendem und Forschungsgegenstand in unseren Wissenschaften als in Wissenschaften von der ersten Natur. Und damit geht einher eine gewisse Interessiertheit und auch eine gewisse Verantwortlichkeit, die, glaube ich, die Idee der absoluten Interessenunabhängigkeit, selbst wenn sie an sich sinnvoll wäre, für unsere Fächer vollkommen widersinnig macht.
Okay, ich wollte dann nochmal fragen, Sie hatten, nachdem Sie die ontologische Objektivität vorgestellt haben, noch so auf die epistemologische Objektivität verwiesen. Ja. Und da hatte ich jetzt eigentlich nur das Problem, dass ich nochmal gerne verstanden hätte, wo die großen Unterschiede zwischen eben dieser epistemologischen Objektivität und der qualifizierten Intersubjektivität liegen. Oder ist das schon so?
Ja, ontologisch.
Die epistemologische Objektivität und die qualifizierte Intersubjektivität.
Na, ich denke, man kann epistemologische Objektivität als qualifizierte Intersubjektivität
deuten. Okay, das ist das. Okay. Genau.
Das war mein Vorschlag, wie man das versteht.
Das war bei mir nicht angekommen. Danke.
Genau. Okay, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, dann bleibe ich bei einer verwandten Frage und gehe damit aber gleichzeitig über zur Geschichte der wissenschaftstheoretischen Kontroversen, in deren Mittelpunkt die Figur Karl Popper steht. Und um Poppers Ausgangspunkt zu verstehen, kann man vielleicht nochmal sogar bei dem Ideal der Objektivität verweilen, von dem ich vorhin anhand einiger Unterscheidungen gesprochen habe. Denn man könnte sagen, die ganze Diskussion, die sich auf Popper und seine Vorschläge zuspitzen und an ihnen abarbeiten sollte, setzte eben ein mit einem ganz bestimmten, man könnte vielleicht sagen, spezifischen neuzeitlichen Glauben an die Überlegenheit einer bestimmten Art und Weise, sich erkennend der Wirklichkeit zuzuwenden. Und diese Art und Weise der erkennenden Zuwendung zur Wirklichkeit könnte man so verstehen, dass es um die Bewährung von Annahmen an einer Wirklichkeit geht, die man durch vorbehaltlose Beobachtung zu ihrem Recht kommen lässt. Und wenn man das so ausdrückt, ist man immer noch im Geltungsraum des Ideals der Objektivität. Und historisch wirkmächtig war die Vorstellung, dass ein objektives Vorgehen, da wo es um die Gewinnung von Erkenntnissen geht, darin besteht, dass man das, was man zu wissen glaubt, abhängig macht von Beobachtungen, also von dem, was man sinnlich wahrnehmen und dementsprechend auch überprüfen kann. Es ist also das Ideal eines beobachtungsgestützten Vorgehens, was, so denke ich, an der Wiege des neuzeitlichen Wissenschaftsverständnisses steht. Und man kann diese Idee vielleicht zunächst in einer sehr naiven Variante sich folgendermaßen vorstellen. Wer objektiv sein will, soll nicht die Fülle seiner Voreingenommenheiten über die Gegenstände stülpen, sondern er soll frei von ihnen hinsehen, wie die Gegenstände sind. Das hatten wir ja schon. Und das könnte man sich jetzt so vorstellen, dass die Basis oder das Fundament, die letzte Grundlage all dessen, was wir als Wissen zu haben behaupten, in dem bestehen muss, was wir durch Beobachtung gewonnen haben. Beobachtung als Basis unseres Wissens. Und Beobachtung heißt eben, dass man seine fünf Sinne gebraucht und dass man, wenn man auf der Basis des Gebrauchs seiner fünf Sinne etwas als seiend behauptet, auch anderen die Möglichkeit gibt, die gleiche Beobachtung zu machen, zum Beispiel indem man durch Experimente die Bedingungen herstellt, unter denen andere das Gleiche beobachten können wie man selbst. Oder eben nicht, wenn sich die Beobachtung als falsch herausgestellt hat. Aber jedenfalls ist die Vorstellung die, dass alle unsere Theorien, also die Formulierung allgemeiner Aussagen über die Welt, ein Fundament haben in Erfahrungen und Erfahrungen wiederum etwas sind, was beruht auf sinnlichem Wahrnehmen. Und jetzt, glaube ich, gibt es eine irreführende Vorstellung davon, wie das sinnvoll gedacht werden kann. Was sind Beobachtungen? Ich sehe jetzt Sie hier im Raum. Sagen wir mal, Sie sind hier 30 Leute, ich weiß es nicht genau, weil Sie so ein bisschen dezentral sitzen. Und ich sehe, Sie sitzen auf bestimmten Stühlen und ich sehe vieles andere. Das ist das, was ich protokollieren kann, wenn mich einer fragt, was sehe ich jetzt gerade, wenn ich hier durch diesen Raum meinen Blick schweifen lasse. Sehe ich wirklich Sie? Nun, wenn ich ehrlich bin, müsste ich protokollieren, ich habe zum Zeitpunkt, und jetzt gebe ich einen ganz bestimmten Zeitpunkt an, einen bestimmten Eindruck von Ihnen da, von Ihrem Hut. Habe ich einen Eindruck von Ihrem Hut? Nun, ich sehe etwas, was sich gewissermaßen in meinem geistigen Auge zusammensetzt als die Unterstellung, dass sie einen Hut aufhaben. Warum diese komische Redeweise? Weil ich, wenn ich mich jetzt nur mal auf das konzentrierte, was ich im strikten Sinne sehe, mitnichten ihren Hut sehe. Ich habe eine bestimmte Ansicht von etwas, was ich, und das ist eine geistige Leistung, bitte sehr, als ihren Hut mir zusammendenke. Denn zum Beispiel gehört zum Sehen eines Hutes, dass ich ein dreidimensionales Ding wahrnehme. Ich sehe aber nicht die Dreidimensionalität des Hutes, sondern wenn ich wirklich nur protokolliere, was meine Sinneseindrücke sind, dann muss ich ehrlicherweise gestehen, erstens, die Sinneseindrücke geben mir überhaupt keine Gewähr, dass etwas außer mir ist, was diese Sinneseindrücke kausal hervorgerufen hat. Es könnte ja auch innerlich hervorgerufen sein, so wie bei Träumen, nicht wahr? Ich könnte jetzt auch gerade träumen, dass ich den Hut sehe. Zweitens, ich sehe nicht den Hut, sondern ich habe eine ganz bestimmte Ansicht. Ich könnte nun sagen, diese Ansicht verifiziere ich, indem ich um den Hut herumgehe, indem ich ihn mir von verschiedenen Seiten angucke, auf ihn draufhaue, von unten gucke und so weiter. Sehe ich dann ihren Hut? Nein, ich habe wieder nur bestimmte Ansichten ihres Hutes. Und die setze ich mir mit Hilfe bestimmter Annahmen, die bitte sehr einen theoretischen Gehalt haben, zu einem Hut zusammen. Das kann ich aber nicht auf der Basis dessen, was ich als Wahrnehmungseindruck protokollieren kann. Das ist hier nur der entspringende Punkt. Was ich als Wahrnehmungseindruck protokollieren kann, muss ich vielmehr, damit ich auf dieser Grundlage Aussagen über Beobachtetes treffen kann, mit Hilfe theoretischer Hintergrundannahmen zu einem begrifflichen Gehalt verarbeiten. Und es ist dieser begriffliche Gehalt, den ich ausdrücke, wenn ich einen Beobachtungssatz aussage. Zum Beispiel, ich sehe hier einen Herrn mit Hut, der gerade etwas aufschreibt. In diesem Satz, der ja wahrscheinlich den Status einer Beobachtungsaussage hat, stecken Begriffe, mit denen eine Menge von gar nicht so unproblematischen Unterstellungen einhergeht. Zum Beispiel die Unterstellung, dass dies ein Hut ist. Zu dieser Unterstellung gehört die Dreidimensionalität des Objekts. Zu der Unterstellung, dass dies ein Hut ist, gehört auch, dieser Hut wird auch dann da sein, wenn ich gerade mal nicht auf ihn drauf blicke, sondern aus dem Fenster schaue. Ich könnte ja meinen, dass immer dann, wenn ich aus dem Fenster schaue, ihr Hut sich in Luft auflöste. Naja, gut, wenn ich wieder hinsehe, ist er wieder da. Aber er ist ja immer genau dann nicht da, wenn ich nicht hinsehe. Ja? Wie soll ich beobachtungsgestützt nun die Vermutung widerlegen, dass ihr Hut immer dann weg ist, wenn ich ihn gerade nicht sehe. Das geht natürlich voraussetzungsgemäß nicht. Unsere Beobachtungsaussagen tragende, organisierende Unterstellung ist also die der Objektkonstanz. Des Daseins von Objekten auch dann, wenn sie gerade nicht angeschaut werden. Das gehört zu einem Begriff wie Hut. Es gehört zu einem Begriff wie Apfel, zu einem Begriff wie Stuhl, zu einem Begriff wie Mitmensch und so weiter. Und diese Aussagen, die eine organisierende und tragende Rolle für das Formulieren beliebiger Beobachtungsaussagen spielen, gewinne ich nicht in letzter Instanz aus Beobachtung, sondern in sie gehen Voraussetzungen ein, die nicht in Beobachtung fundiert sein können. Deswegen ist die Empfehlung, einfach hinzusehen, um zu sagen, was wirklich der Fall ist, jedenfalls dann eine irreführende Vorstellung, wenn damit gemeint wäre, dass wir völlig unabhängig von allen Theorien in der Beobachtung eine Basis für den Aufbau beliebiger Theorien finden. Sondern offensichtlich muss man sich das Verhältnis von Beobachtungen und Theorien als ein Wechselverhältnis vorstellen. In dem Sinne, dass für beliebige Beobachtungen, damit sie einen Erkenntnisstatus haben, erforderlich ist, dass wir sie in Sätzen ausdrücken, dass diese Sätze einen begrifflichen Gehalt haben und dass mit dem begrifflichen Gehalt der Sätze, und das können jetzt banale Begriffe wie Hut oder Apfel genauso sein wie elaborierte Begriffe wie Klasse oder Quark oder sonst etwas, Quark jetzt als dieser physikalische, theoretische Begriff, dass das mit dem begrifflichen Gehalt, der zu Aussagen gehört, Theorien ins Spiel kommen, die eben unabdingbar sind, damit wir von Sinneseindrücken aus zu etwas gelangen können, was einen Erkenntnisstatus beanspruchen kann. Bliebe ich auf der Ebene protokollierbarer Sinneseindrücke, so bliebe die Kluft zu dem, was mir erlaubt, einen Erkenntnisanspruch zu erheben, unüberbrückbar. Also ist in diesem Sinne die Vorstellung einer Beobachtungsfundiertheit von theoretischen, also allgemeinen Aussagen einfach unhaltbar. Sondern theoretische Aussagen sind als Aussagen, vermöge ihres begrifflichen Gehalts, Theorie geladen. Und jetzt bitte sollten Sie keine elaborierte Idee von Theorie haben, sondern eine, deren Grundlagen in unserer biologischen Konstitution liegen. In diesem Sinne würde ich sagen, haben sogar nichtmenschliche Tiere, wenn sie wahrnehmende und handelnde intentionale Subjekte sind, elementare Theorien. Zum Beispiel hat jede Katze, die hinter einem Vogel herläuft, eine Theorie der Objektkonstanz. Natürlich nicht als eine Theorie, die sie sich sprachlich zur Prüfung vorlegen kann, aber doch als eine, die die Art und Weise ihres Verhaltens bestimmt. Wie auch immer es sich mit Katzen verhält, wir, die wir uns manchmal bemüßigt fühlen, unsere Annahmen zur Sprache zu bringen, bringen eben damit auch automatisch etwas zur Sprache, was nicht ohne Rest und nicht im letzten Grund in Beobachtung fundiert sein kann, wenn man unter Beobachtung etwas versteht, was als ein Sinneseindruck von uns sozusagen theoriefrei protokolliert werden könnte. Nun gibt es eine bestimmte Formulierung der Idee des beobachtungsgestützten Forschens, die dieses naive Verständnis von beobachtungsbasiertem Vorgehen hinter sich lässt. Man könnte also unterscheiden zwischen dem naiven, unhaltbaren Ideal beobachtungsfundierten Theoriebildens und dem vielleicht sinnvoll vertretbaren Ideal beobachtungsgestützten oder durchweg beobachtungsbezogenen Theoriebildens. Und für dieses zweite Ideal, des durchweg beobachtungsbezogenen und beobachtungsgestützten Vorgehens, ergibt sich nun folgendes Problem, auf das ich nur hinweisen will, weil ich dazu gar keine klare Position habe. Wir haben in den Wissenschaften Begriffe, auch in den empirischen, die wir nicht auf eine empirische Weise gewonnen haben, die aber offensichtlich eine unverzichtbare oder jedenfalls sehr nützliche Rolle beim empirischen Forschen spielen. Solche nicht selber aus der Empirie stammenden, aber die empirische Forschung ermöglichenden oder jedenfalls auf nützliche Weise tragenden Begriffen, solche Begriffe nennt man theoretische Begriffe. Elektrisches Feld ist, soweit ich weiß, aber nageln Sie mich bitte nicht darauf fest, ein theoretischer Begriff. Quark ist, soweit ich weiß, ein theoretischer Begriff. Das sind Begriffe, die in dem Fall in der Physik, man könnte sagen, postuliert werden, zu dem Zweck, um zum Beispiel Ereignisse unter Experimentbedingungen korrekt vorhersagen zu können. Oder Sie haben eine Theorie, eine empirische Theorie, eine Theorie mit Erfahrungsgehalt. In dieser Theorie gibt es eine Erklärungslücke. Und nun fügen Sie, um diese Erklärungslücke zu schließen, einen Begriff ein. Und dieser Begriff bewährt sich dann zum Beispiel, weil er Ihnen erfolgreiche Voraussagen ermöglicht, die Ihnen vorher nicht möglich waren. Diese Begriffe nennt man theoretische Begriffe und es gibt in der Wissenschaftstheorie eine Kontroverse, auf die ich nur knapp verweisen will, darüber, was der Status solcher Begriffe ist. Und hier an dieser Stelle unterscheiden sich die wissenschaftstheoretischen Realisten von den wissenschaftstheoretischen Antirealisten in einem bestimmten Sinne dieses Wortes. Realisten sind nämlich diejenigen, die behaupten, theoretische Begriffe, die eine nützliche oder tragende Rolle in empirischen Forschungen spielen, stehen selber für etwas Wirkliches, also Reales, darum Realisten, während Antirealisten eine konstruktivistische Auffassung solcher Begriffe haben und sagen, sie stehen nicht für etwas Reales. Wir postulieren sie zwar, und mit Hilfe dieser Postulate kommen wir über Probleme der empirischen Forschung hinweg, aber das heißt nicht, dass sie ihrerseits etwas Reales bezeichnen, das wir vielleicht nur noch nicht entdeckt haben. Ich will nur darauf hinweisen, dass uns in der Politikwissenschaft auf Schritt und Tritt theoretische Begriffe begegnen. Theoretische Begriffe sind beispielsweise Nation, Klasse, Volk in einem bestimmten nicht staatsrechtlichen Sinne, Schicht, vielleicht Konflikt und so. Das alles sind Begriffe, die, wenn man sie sich ansieht, nicht letzten Endes empirisch gewonnene Begriffe sind, die aber offensichtlich doch eine Rolle spielen in empirischen Forschungen. Zum Beispiel könnte man sagen, dass für die empirischen Aspekte der sozialen Ungleichheitsforschung ein Begriff wie Schicht oder ein anderer Begriff wie Milieu oder ein Begriff wie Klasse eine die Erkenntnismöglichkeiten erweiternde, weil Erkenntnisperspektiven eröffnende Rolle spielt. Und dass uns vielleicht mit Hilfe dieser Begriffe auch Erklärungen gelingen, die wir ohne diese Begriffe nicht bewerkstelligen würden. Das heißt aber, glaube ich nicht, dass man deswegen unterstellen müsste, dass es also in der Wirklichkeit Milieus, Klassen, Schichten und so weiter gibt. Man könnte ein konstruktivistisches Verständnis solcher Entitäten haben und trotzdem ihnen einen gewissen Platz in der empirischen Forschung einräumen. Ich würde gerne wieder bis 2 machen, wenn das möglich ist. Also wer immer bleiben kann, vielleicht noch eine Viertelstunde, dann komme ich hier ungefähr mit dem, was ich vorhabe, durch. Gut, jetzt könnte man also folgendermaßen die Idee beobachtungsgestützten Forschens präzisieren. Im beobachtungsgestützten Forschen sollen nur solche Aussagen und nur solche Begriffe eine Rolle spielen, die entweder aus der Erfahrung, das heißt der beobachtungsgestützten Kenntnisnahme der Wirklichkeit stammen, oder aber für die Erfahrung eine ermöglichende oder jedenfalls nützliche Rolle spielen. Also sind letztlich alle in einer empirischen Wissenschaft erlaubten Begriffe erfahrungsbezogene, erfahrungsgenerierte oder jedenfalls Erfahrung ermöglichende und organisierende Begriffe. In der Politikwissenschaft wird dieses Erkenntnisideal einer strikten Erfahrungsbezogenheit etwa in dem sogenannten Behavioralismus zum Ausdruck gebracht. Ein Wort, in dem to behave, sich verhalten, steht. Und man findet zum Beispiel Vertreter des Behavioralismus, der in der Politikwissenschaft der 50er Jahre vor allem in den USA tonangebend war, heute noch sehr stark in der empirischen Wahlforschung. In Deutschland zum Beispiel ist der Mainzer Kollege Falter ein Vertreter dieses Behavioralismus. Hier ist Programm, was man auch in anderen Erfahrungswissenschaften zu finden glaubte, dass nämlich die ganze Wissenschaft und entsprechend auch die Wissenschaftssprache einen durchgängigen Bezug auf Erfahrungen und damit auch auf die Kontrollierbarkeit durch Empirie behält. Im behavioralistischen Erkenntnisideal geht es darum, auf der Basis gültiger Erklärungen zutreffend beschriebener Phänomene zutreffende Voraussagen zu treffen. Beispielsweise Wählerwanderungen erfolgreich vorauszusagen. Kriegsausbrüche, lassen wir mal den komischen Ausdruck, erfolgreich vorauszusagen. Und zwar auf der Basis von etwas, was man beobachten kann. Man kann Wählerwanderung beobachten. Wie beobachtet man Wählerwanderung? Ja, man guckt, dass ein Wähler, bei dem steht auf dem Rücken geschrieben, ich bin Wähler, von einer Hütte, auf der steht CDU, rüberwandert zu einer Hütte, auf der steht SPD. Das ist jetzt stark kontrafaktisch, weil wer wandert schon von der CDU zur SPD zurzeit, aber egal. Angenommen, es täte einer, dann könnte man sich das also so vorstellen. Also das ist offenbar nicht das, was mit Wählerwanderung hier gemeint ist. Trotzdem würde ein Behavioralist eben, und Herr Falter führt das ja im Fernsehen nach jeder Wahl auch vor, sagen, wenn man das entsprechende theoretische Instrumentarium hat, also zum Beispiel sich auf mathematische Verfahren der Verallgemeinerung verlassen kann, kann man beobachten, und jetzt bitte beobachten in einem sehr, sehr voraussetzungsvollen Sinne, dass so und so viele Wählerinnen und Wähler von der CDU zur SPD gewandert sind. In diesem voraussetzungsvollen Sinne ist das immer noch eine Aussage, die dem Ideal der Beobachtungsgestütztheit genügt. Auch wenn natürlich der eigentlich physische Anteil an dem, was man da beobachtet, also dass jemand ein Kreuz auf einem Zettel macht, fast verschwindend ist. Aber dennoch, es gibt dieses Ideal und es ist eben das Ideal einer Erkenntnisgewinnung, die durchweg an der Erfahrung orientiert und durch die Erfahrung kontrolliert ist. Und jetzt könnte man sagen, die neuzeitliche Wissenschaft in ihren prominenten frühen Vertretern vor allem war beseelt von dem Enthusiasmus, dass sie damit einen Weg zur Erkenntnis gefunden hat, der allen früheren Versuchen der Menschen, etwas über die Wirklichkeit herauszufinden, klarerweise überlegen ist. Und diese Überlegenheit sollte sich dann später in den großtechnischen oder auch sozialtechnischen Anwendungen erfahrungsgestützt gewonnenen Wissens zeigen. Ein Beispiel für die Rolle, die dieser Glaube gespielt hat, gibt Umberto Eco, der italienische Semiotiker und Romanautor in Der Name der Rose. Sie kennen das vielleicht, wenn nicht als Buch, dann als Film. Da ist ein Mönch, William von Baskerville heißt er, glaube ich, der wiederum sich als Schüler eines gewissermaßen frühen Wissenschaftsphilosophen Roger Bacon bekennt. Und Roger Bacon ist ein wahrscheinlich auch Mönch, jedenfalls ein Mensch, der das neue Ideal einer erfahrungsgestützten, beobachtungsgestützten Erkenntnis verkörpert. Und nun trifft in dem Film Der Name der Rose und in dem Buch dieses Erkenntnisideal, verkörpert von William von Baskerville, gespielt von Sean Connery, auf ein älteres Erkenntnisideal, das die Mönche in dieser Sakristei da verkörpern. Und das ist das Erkenntnisideal, das man der sogenannten Scholastik, der von Aristoteles her sich her legitimierenden Schulphilosophie des Mittelalters zuschreibt. Was ist der Unterschied? William von Baskerville, der mysteriöse Morde in dieser Abtei aufklären will, begibt sich auf Spurensuche. Er entdeckt zum Beispiel Rutschspuren an einem Abhang, die er zurückführt auf das Hinunterbewegen eines offenbar schweren Körpers diesen Abhang hinunter. Oder er entdeckt Blutflecken an bestimmten Gegenständen und nimmt daraufhin an, dass dieses Blut von einem Menschen stammt, der offenbar mit diesen Gegenständen, zum Beispiel Felsen, in Berührung kam. Und so baut er sich aus solchen Beobachtungen ein Bild von den wirklichen Zusammenhängen auf, die dann erklären, warum so viele Morde, warum so viele Mönche zu Tode gekommen sind. Andere Mönche, das ist jetzt natürlich etwas karikaturhaft, gehen anders vor. Sie betrachten zum Beispiel die Anordnung eines Mönchs in einem Weinfass, in dem dieser Mönch ertränkt wurde, auf bestimmte Zeichen hin, die ihnen Gott damit gegeben haben mag. Das heißt, sie versuchen, in dem, was sie sehen, zu lesen wie in einem Buch und damit einen Verstehenszusammenhang herzustellen, der auf Gottes Absichten verweist. Und jetzt ist die Heldengeschichte der Durchsetzung des neuen Wissenschaftsideals ungefähr die, dass das alte scholastische Erkenntnisideal darin bestand, dass man ausgehend von bestimmten theoretischen Annahmen sozusagen per Deduktion von oben nach unten schlussfolgernd herausgefunden hat, was der Fall sein muss, damit die Welt ein im Ganzen verstehbarer Zusammenhang bleibt. Und das dagegen gerichtete neue Erkenntnisideal, das in dem Film und in dem Buch William von Baskerville verkörpert, ist das Ideal eines gerade umgekehrt von Einzelbefunden, die man beobachten kann, ausgehenden Aufbauens von immer lückenloseren Erkenntniszusammenhängen. Das eine Ideal ist das eines deduktiv schlussfolgernden Zugangs auf die Wirklichkeit, das andere ist das eines induktiv von Einzelfällen ausgehend sich aufbauenden, beobachtungsbezogenen Vorgehens. Und in diesem Sinne könnte man sagen, ist die neuzeitliche Wissenschaft in ihren heroischen Gestalten, zu denen Roger Bacon und Francis Bacon und andere gehörten, beseelt von dem Glauben an die Überlegenheit induktiven Vorgehens bei der Gewinnung von Wissen. Und der Glaube ist, dass man auf diese Weise immer mehr Wissen gewinnt, dass man also kumulativ gewissermaßen Wissen übereinander häuft, sich letztlich auf einem immer höheren Berg von Kenntnissen bewegt, immer weiter schauen kann und immer mehr in den Blick bekommt. Und das wird eben getragen von dem Glauben, dass uns die Wirklichkeit, ihr Beschaffensein nicht dadurch offenbart, dass wir in Bücher blicken oder dass wir uns in den Lehnstuhl setzen und darüber nachdenken, welche Beziehungen zwischen Begriffen bestehen oder was sich Gott dabei gedacht hat, wenn er uns dieses oder jenes Schauspiel bietet, sondern dass sich die Wirklichkeit uns in dem Maße erschließt, wie wir bereit sind, vorbehaltlos unsere fünf Sinne zu gebrauchen. Und zu den fünf Sinnen kamen bald auch technische Hilfssinne. Beispielsweise Mikroskope und Teleskope. Also der nächste Schritt von dieser Aufwertung unserer Sinne war dann die Bereitschaft, einzusehen, dass wir mit unseren natürlichen Sinnesgaben nur bestimmte Dinge, zum Beispiel Dinge einer mittleren Größe, einigermaßen angemessen erkennen können oder Dinge nur auf bestimmte, nämlich wiederum grob gesprochen mittlere Entfernungen angemessen erkennen können, dass wir für sehr große und sehr kleine Entfernungen, für sehr große und sehr kleine Objekte andere kunstfertig hergestellte Unterstützungen unserer Sinne benötigen. Und so gelangt man dann eben zu einem bestimmten Ideal, das in der Neuzeit formuliert wurde, eines Erkenntnisfortschritts, der kumulativ auf dem Pfad beobachtungsgestützter Forschungstätigkeit verläuft. Haben Sie dazu noch Kommentare oder Fragen? Wer das Buch nicht kennt, soll es lesen. Da lernt man sehr viel auch über mittelalterliche Philosophie. Wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben, dann würde ich gerne die Vorlesung für heute abschließen, Ihnen wie immer danken für Ihr Interesse und wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder.